Oh. Mach doch einen Podcast, da musst du nur sitzen und reden, haben sie gesagt. Ne?
Ja, genau.
So.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
So, und weil wir beim letzten Mal so viele, viele, viele Kärtchen noch übrig hatten, machen wir heute weiter. Dies oder das.
Bis die Karten alle sind.
Bis die Karten alle sind. Legen wir los. Was findest du besser? Spezialisierung oder quer durch den Gemüsegarten? Das ist natürlich bei Anwälten eine ganz andere Frage, aber betrifft ja auch Amtsgericht.
Ja.
Das ist ja auch quer durch den Gemüsegarten.
Also
so ein bisschen.
Was man ganz klar sagen muss, die Wirklichkeit ist komplex und die rechtlichen Regelungen sind komplex. Mittlerweile haben wir viele Einflüsse von Europarecht. Wir haben viel mehr internationale Sachen, die reinspielen. Von dem her, die Spezialisierung ist ein Qualitätsfaktor. Und die wird ja immer weiter ausgeweitet. Der Katalog von verpflichtenden Spezialisierungen bei den Gerichten wird immer länger. Das hat seinen guten Grund und wir erleben es auch hier am OLG. Also ein Senat ist in seinen Spezialmaterien einfach schneller, sicherer und auch besser als jetzt im allgemeinen Thema. Aber trotzdem, ich sage ja, in der Tiefe meiner Seele bin ich Amtsrichter. Mit überraschenden Dingen konfrontiert zu werden, mit Fragen, denen du noch nie zu tun hattest, das ist einfach Abwechslung, das motiviert. Jedenfalls mir geht es so. Ja, es ist schon schön zu merken, ich kenne mich total aus und kann aus dem Handgelenk was werten, aber es ist auch total anregend, mit was zu arbeiten, wo man sagt, oh, das hatte ich jetzt echt noch gar nie. Und ich muss mal ganz neu drüber nachdenken, muss mir überlegen, wo gehört das überhaupt hin, wo fange ich da an. Also ich finde den Gemüsegarten schon auch sehr lecker.
Nee, das ist nicht meins. Ich bin ein großer Fan der Spezialisierung. Ich gebe den Tipp auch immer so im Mentoring für die Nachwuchsjuristen. Da immer guckt, dass ihr euch spezialisiert. Ich finde es sehr viel schlauer aus wirtschaftlicher Sicht.
Ja, klar.
Zum einen und zum anderen, ich bin Kontrolletti. Ich kann lieber wenige Sachen richtig gut, als so unfassbar viele Dinge so ein bisschen. Ich finde, das ist aus Anwaltssicht ab einem gewissen Level auch einfach eine Haftungsfrage. Es ist eine Haftungsfrage. Deswegen sage ich immer auch den Berufseinsteigern, überlegt euch ganz gut. Man hat immer so den Hang zu sagen, naja, ich fange ja gerade erst an, das muss ich ja alles mitmachen. Kann ich mir gar nicht leisten zu sagen, das mache ich nicht. Ich sage immer, wenn es ganz weit von dem entfernt ist, was du gerne machst, lehn's ab. Weil ich halte das aus Anwaltssicht nicht für seriös, einfach alles mitzumachen. Und das machen auch immer weniger Anwälte. Ich finde, eine große Ausnahme ist Anwalt im ländlichen Bereich.
Ja.
Die sind aber dann, und das kannst du nicht sagen, dass sie alles machen, sondern die sind einfach auf mehr Dinge spezialisiert. Die machen ja auch nicht alles. Aber da ist halt der Klassiker. Du hast halt im Dorf, hast du halt die ganzen kleinen Verträge. Und dann hast du vielleicht, weißt du dann auch Bescheid, also die klassischen Nachbarschaftsstreitigkeiten, die hast du auch drauf.
Erbrecht.
Und wenn es da zu kompliziert wird, dann kannst du ja immer noch an einen Kollegen verweisen. Aber es gibt auch immer weniger diese Feldwaldwiesen-Anwälte. Die braucht es aber auch auf dem Dorf. Aber da ist es eine überschaubare Materie, glaube ich.
Ja, und also im Prinzip ist es das gleiche Problem wie Hausarzt, Facharzt. Du brauchst den Hausarzt als Eingangsstation.
Genau.
Aber du brauchst einen guten Hausarzt, der sich nicht scheut, wenn er die Grenzen seiner Kompetenz erreicht, an den Facharzt zu verweisen.
Genau.
Als wäre es darauf abgestimmt, kommt jetzt meine Frage. Lieber mit sogenannten Naturalparteien, also den Beteiligten selber verhandeln oder einen Anwaltsprozess?
Anwaltsprozess.
Was sollst auch du als Anwältin anderes sagen?
Entschuldigung.
Weil sonst wärst du ja gar nicht dabei.
Wir sind, naja doch, vielleicht bin ich sehr streitlustig und bin dauernd trotzdem beteiligt.
Ach so, als Naturalpartei.
Ja, ja,
in eigener Sache.
In eigener Sache.
Steffi.
Was immer die schlechteste Idee überhaupt
mit Abstand,
ist.
Genau.
Und das nicht, weil ich jetzt Werbung für die Beauftragung eines Anwalts machen will, aber in jedem Fall, in dem man emotional beteiligt ist, sollte man nicht selbst vor dem Amtsgericht auftreten. Und das gilt nicht nur für Menschen, die kein Anwalt sind, sondern das gilt auch für Anwälte.
Oh ja.
Und ich habe es mit so vielen Kollegen. Was hatte ich denn da gerade? Ach, habe ich gerade eine ganz, ganz schöne Episode aufgenommen zum Thema Arbeitsrecht, Sozialrecht. Und da kannst du ja theoretisch ganz viel alleine machen. Ich würde das aus vielerlei Gründen nicht machen, weil wahrscheinlich habe ich gerade tierisch Prass auf die Gegenseite. weil ich ja persönlich betroffen bin. Und ich hätte viel zu große Angst, dass ich habe keine Ahnung von Arbeitsrecht. Ich habe das zuletzt vor einer Anzahl von Jahren gemacht, die ich jetzt nicht benennen möchte, nämlich vor dem zweiten Examen. Und im zweiten Examen, ich hätte Angst, dass ich die Hälfte aller Ansprüche liegen lasse. Und immer wenn ich emotional angegriffen bin, bin ich eine scheiß Anwältin, entschuldige.
Ja, also kann ich auch nur unterstreichen, es gibt den Juristengrundsatz nie in eigenen Dingen. Und man kann das an so vielen Stellen beobachten, wenn man seinen eigenen Fall bewertet und beurteilt, das ist ein Tunnelblick.
Genau, und deswegen denke ich aber, wenn das sogar für die Profis gilt,
ja,
wenn du emotional beteiligt bist, dann nicht alleine machen,
ja,
gilt es natürlich für jede Naturalpartei sowieso.
Ja, trotzdem, also ich muss sagen, ich verhandle unheimlich gern mit den Beteiligten selber, aber am liebsten mit einem Anwalt.
Doch auch schon Anwältin. Ziemlich spät geworden jetzt.
Jetzt, wo es interessant wird.
Nee, ist ja so.
Ja, am liebsten Beteiligte und den Anwalt oder die Anwältin dabei. Die kann auch als Übersetzerin, Übersetzer von juristischen Fragen oder auch von emotionalen Themen fungieren, weil sie näher dran ist an der Person. Aber ich finde es immer wertvoll, die Beteiligten selber mit dabei zu haben. Dann kann schneller entschieden werden, man, ja, kommt näher an den Konflikt dran.
Das heißt, der Müller kriegt einen Grach nicht voll, der will alles.
Ja.
Der will alles. Jetzt noch eine Handvoll politische. Also, ja, das war jetzt so das, was mir zum Thema rund ums Recht eingefallen ist.
Mhm.
Leute, kommentiert mal drunter. Habt ihr mitgezählt? Habt ihr mitgevotet? Und verratet mal, wie ist es ausgegangen? Und wenn ihr jetzt vergessen habt, Strichle zu machen, ist das gar nicht schlimm. Dann drückt ihr jetzt auf Stopp. Guckt nochmal von vorne, weil dann haben wir auch 2 Downloads. Und dann bitte an die Strichliste denken. Ich habe gedacht, wir sind manchmal ja so aus Versehen, auch ein bisschen politisch.
Wir?
Mhm.
Nein.
Und deswegen habe ich gedacht, aber nicht so viele.
Nein.
Nur so ein Itzi-Bitzi. Nein, ich, ja, dachte eher so ein Itzi-Bitzi. Ich habe gedacht, wie wäre es denn mit direkter Demokratie oder parlamentarischer Demokratie? Ich habe so gar keine Ahnung, was da jetzt von dir kommt.
Was erwartest du denn?
Du bist für. Nicht für die direkt.
Also ich finde, es gibt wenige Fragen, die man mit direkter Demokratie entscheiden kann. Ich bin ganz klar für repräsentative parlamentarische Demokratie, ja, weil einfach, wenn man sich mal anguckt, wie viele Dinge durchs Parlament geregelt werden müssen. Kein Mensch kann sich in der Tiefe damit befassen. Selbst im Parlament ist es ja so, dass es verschiedene Fachausschüsse gibt. Dann entsendet man Leute, die ein bisschen mit dem Thema Berührung haben in die Fachausschüsse, die berichten der Fraktion. Und die Fraktion orientiert sich dann und vertraut auf diese Leute, die da mit Fachwissen rangegangen sind. Und unser Rechtssystem ist so komplex aufgebaut, auch unsere Gesellschaft ist so komplex aufgebaut, da greift so viel ineinander. Da kann man nicht mit pauschalen, einfachen Lösungen mal geschwind dazwischen funken. Und in der direkten Demokratie kannst du halt letzten Endes nur sehr einfache Fragen stellen. Und,
ja,
das würde die Funktionsfähigkeit unseres Staates, unserer Gesellschaft, unserer Rechtsordnung wirklich sehr schnell untergraben. Und es führt auch sehr schnell in Populismus.
Das ist das Problem, das ich damit hätte. Und für viele Entscheidungen, die zu treffen sind, musst du dir so, damit du überhaupt beurteilen kannst, musst du dir so viel anlesen. Und ich habe ein super Beispiel. Dann war das vor 2 Jahren. Ich müsste mal nachgucken. Ich kann es dir jetzt nicht sagen. Da ging es um eine Abstimmung in Berlin, Klimaziele.
Ja.
Ich kann da nicht abstimmen, ohne mir alles durchgelesen zu haben. Ja. Dazu gab es Stellungnahmen, gutachterliche Stellungnahmen, dann die Positionen der ganzen einzelnen Parteien. Und die Frage war an sich relativ kurz. Du konntest aber nicht abstimmen, ohne alles durchgelesen zu haben. So, und das heißt, ich saß wirklich ewig, habe mir alles durchgelesen, dann eine Meinung gebildet und dann habe ich mir gedacht, ach du Scheiße, wie viele außer mir machen das denn noch? Jetzt nicht, weil ich was Besonderes bin, aber ich glaube, wenn du einfach diese Flut von Einzeldokumenten gesehen hast, das schreckt einfach ab. Und ich bin beruflich dazu genötigt, permanent Kleingedrucktes ausführlich zu lesen.
Ja.
Das heißt, ich bin da abgehärtet. Aber wäre ich das jetzt nicht, ich würde auch für mich die Hand nicht ins Feuer legen, dass ich mir das alles angucke, sondern vielleicht würde ich auch die Frage lesen und denken, ja klar bin ich dafür, ja klar bin ich dagegen. Und deswegen bin ich gegen direkte Demokratie. Außer bei Itzi-Bitzi. Und die Gefahr ist natürlich so groß, dass es, wie du sagst, populistisch missbraucht wird, dass dann in irgendwelchen Kampagnen auf TikTok oder was weiß ich, los und wir stimmen jetzt alle da und dafür und alle machen das dann und keiner weiß, worum es eigentlich geht.
Ja. Welche Richtung? Regierung oder Opposition?
Regierung oder Opposition, finde ich total schwierig. Es wäre natürlich reizvoll, ist natürlich Opposition. Das deckt sich ganz gut so mit dem kleinen Revoluzzer in mir.
Ach was.
Ja.
Ist da einer.
Aber mehr gestalten, aktiv gestalten, wenn du eine solide Basis hast, kannst du natürlich in der Regierung. Also es ist halt die Frage, was bewegen oder ein bisschen Revoluzzen. Schwierig. Schwierig. Also wenn ich, ich wollte gerade sagen, lass uns einfach mal auf die aktuelle Situation gucken und da kann ich einfach nur sagen, nein, dann verweigere ich auch für diese Frage die Antwort. Ich wäre momentan in dieser Konstellation beides nicht. Naja, guck mal, wer in der Regierung hockt. Und guck, wer zum Teil in der Opposition sitzt. Nächste Frage. Wie siehst du das?
Also ich glaube, man muss mit zwei einfachen Einschätzungen ein bisschen aufräumen. Das eine ist, dass man als Opposition nur krakeelt und nichts bewirken kann.
Nein, natürlich nicht.
Und umgekehrt ist so, in der Regierung kannst du gestalten, aber du bist natürlich eingeengt. Also du musst Kompromisse finden, schon in der Regel haben wir eine Koalitionsregierung. Du kannst nicht deine parteilichen Vorstellungen da 1:1 100% durchsetzen.
Nee, Konsens.
Und du kannst natürlich auch nicht ganz so offen auftreten und du musst auch im internationalen Verkehr wirklich manche hässliche Kröte schlucken. Du musst mit Menschen zum Teil verhandeln, die du verachtest, einfach weil die an Machthebeln sitzen, ja, und in weißen Häusern wohnen.
ja.
Deshalb, ich glaube, es gibt auf beiden Seiten sozusagen Anlass für Frust, aber in der Tendenz, also ich bin jemand, der gerne gestaltet, von dem her lieber übernehme ich die Verantwortung für Kompromisse und für die eingeschränkte Möglichkeit, Dinge umzusetzen, aber kann was bewegen.
Also doch auch Regierung.
Ich bin schon eher jemand, der lieber die Verantwortung hat und was gestaltet, ja.
Das heißt, wir machen das dann ab Montag.
Und den Rest von der Woche, was machen wir da?
Nein, ab Montag.
Ja, aber die ganze Woche läuft ja noch.
Offenbar. Ich wollte nicht so parteipolitisch werden, deswegen habe ich noch was Neutrales gesucht.
Ach was?
Ist doch nicht so neutral geworden. Europa oder Nationalstaat?
Also ganz klar Europa. Aber mit dem Konzept, das die Europäische Union hat, nämlich Subsidiarität.
Ja.
Das gilt für mich übrigens bis ins Kleinste rein. Das gilt für mich auch, wenn es darum geht, Regelungen zu treffen in der Arbeitswelt. So nah wie möglich dran sein an dem Bereich, der geregelt werden soll.
Ja.
Möglichst viel Selbstbestimmung.
Genau.
Und möglichst wenig nach oben geben. Aber es gibt eben nun mal Dinge, da ist es gut, wenn es einheitlich ist, weil dann einfach ein großer Wirtschaftsraum zum Beispiel entsteht.
Genau.
Wenn man nach außen einheitlich auftreten kann. Wenn man sich mal klar macht, also was weiß ich, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, die würden auf der Weltbühne keine Rolle spielen gegen China, USA, Indien, irgendwann Brasilien, Mexiko. Aber wenn wir als europäischer Wirtschaftsraum, als europäischer politischer Raum auftreten, dann können wir schon eine starke Stimme für Demokratie und auch marktwirtschaftliche Freiheit sein. Sonst wird man nicht gehört. Deshalb ganz klar, Europa braucht's, aber es braucht ein handlungsfähiges Europa. Und das könnte jetzt ein längeres Thema werden.
Ja. Sehe ich ganz genauso. Ich kann da gar nichts ergänzen.
Ja.
Und ich würde mir wünschen, dass in einigen Teilen Berlins auf dem Balkon doch vielleicht mal ein paar mehr Europafähnchen hingen. Das wäre doch ganz nett.
Ja.
Und ich glaube, wir müssen, es geht ja nicht darum, die eigenen inländischen Regelungen komplett aufzugeben oder sich da komplett unterzuordnen, aber eine weitestgehende, möglichst große Übereinstimmung ist, glaube ich, einfach schon ganz sinnvoll. Und gerade wenn ich über einen großen Teich gucke, glaube ich, Europa ist noch wichtiger und wird immer wichtiger als noch vor ein paar Jahren. Und ich weiß nicht, warum es so weh tut zu sagen, ja gut, ich bin in Deutschland geboren. Ich fühle mich aber auch irgendwie ziemlich europäisch. Ich finde Europa ziemlich cool. Und ich glaube, das ist ein Bewusstsein, dass man viel mehr entwickeln muss, weil es heißt ja nicht, dadurch, dass ich mich als Europäerin sehe, bin ich nicht mehr hier verwurzelt. Bin ich ja trotzdem. So, also ich muss ja nicht das eine durch das andere ersetzen. Und ich finde, es würde uns allen schon gut tun, ein bisschen mehr über den eigenen Tellerrand zu gucken und da auch zu kooperieren und das zu supporten. Vielleicht, da können wir ja eigentlich bei Gelegenheit noch mal ein bisschen, aber das wird dann abdriften, Jörg. Ich sag's dir, wir dürfen nicht so viel dies oder das im Bereich Politik machen, weil dann schaffen wir pro Stunde nur eine Frage.
Ja.
Jörg, das war jetzt alles ziemlich rechtlich und ein bisschen politisch. Ich finde, so ein bisschen allgemein wäre auch noch nett.
Genau.
Deswegen haben wir uns ja auch so ein paar allgemeine Sachen überlegt und vorhin ja auch schon mal angesetzt. Da wurden wir dann unterbrochen. Wie und warum und von wem, das zeigen wir mal gesondert. Ich wollte dich gerade fragen, Frühaufsteher oder Nachteule?
In fortgerückten Alters wie Frühaufsteher.
Ich bin auch Frühaufsteher, weil ich finde es total schön, wenn du morgens nicht gestört wirst, wenn du in Ruhe arbeiten kannst. Und das ist so um 5:30 oder um 6 der Fall. Da stört dich keiner, da ruft dich keiner an, da schreibt dir keiner eine E-Mail. Und wenn ich mich aber verspiele quasi mit irgendwas am Abend, so wenn ich noch eine Episode oder ein Video schneide oder irgendwas, und dann will ich noch ausprobieren, hey, die Schriftart könnte ich nochmal ausprobieren oder das könnte man noch einschweben lassen, dann bin ich auch eine Nachteule. Dann vergesse ich die Zeit und dann, ja, wurschtel ich mich da fest, dann bin ich auch eine Nachteule. Aber wehe, ich setze mich um 8 aufs Sofa, um irgendeinen Film zu gucken oder eine Serie, 5 Minuten. Ich bin wie ein Zapfpüppchen. Kennst du die noch?
Ja, ja.
Legst du hin, gehen die Augen zu. So, ich sitze auf dem Sofa, zack, weg.
Ja. Aber was noch toller ist, als morgens ganz früh arbeiten?
Morgens frei haben?
Nee, aus dem Bett in die Jogging-Schuhe und dann im Frühnebel die erste Runde drehen und beim Sonnenaufgang heimkommen und das Gefühl habe, ich brauche mich heute nie wieder anstrengen. Ich habe alles gemacht, was man von mir moralisch verlangen kann.
Ja, fühle ich gar nicht.
Nee, finde ich total toll. Und das Gute ist, meine Frau findet es auch gut. Also wir joggen tatsächlich manchmal ganz früh morgens vor dem Frühstück.
Löblich, löblich, das ist nicht meins.
Tja, was ist hier deins? Teamwork oder Einzelarbeit?
Das ist schwer. Ich würde sagen, es kommt drauf an. Manche Dinge eignen sich fürs Team. Und wenn du ein richtig gutes Team hast, ist es super. Ich arbeite manchmal aber auch ganz gern allein, weil dann musst du nichts abstimmen. Du musst dich auf nichts verlassen. Du hast so selbst komplett im Griff, wann ist was fertig und wie setzt du es wann um? Hat beides was für sich? Kann ich so nicht beantworten.
Also ich mag ganz gern das Wechselspiel. Also ich finde, man muss schon selber mal die Dinge komplett durchdacht haben, bevor man es an ein Team delegiert. Aber ich mache das bei ganz vielen Strukturprojekten in den Gerichten, die ich leite, dass ich wirklich mir selber überlege, wie können es aussehen. Und dann gehe ich mal ins Team rein, in eine Arbeitsgruppe. Und dann überlasse ich denen aber auch das mal wieder eine ganze Zeit lang und freue mich drauf, was dann zurückkommt. Und dann geht wieder ein Dialog und entwickelt das weiter. Und also ich finde, mit guten Leuten zu arbeiten, wenn man ihnen den Freiraum lässt, sich wirklich einzubringen, ist ein totaler Gewinn.
Okay, das waren aber jetzt so richtig große Projekte, also strukturell.
Ja.
Ich finde jetzt so bei kleineren, niedrigschwelligeren Sachen, finde ich es manchmal ganz angenehm, wenn du dich da ganz alleine rein nörden kannst. Und weiß halt auch, okay, wenn ich jetzt durchziehe, ist heute Abend fertig. Hat auch was für sich. Also beides ganz cool. Es kommt drauf an, würde ich sagen.
Ja.
Ah, Stadtleben oder Landleben?
Stadtrandleben.
Ah, perfekte Antwort.
Also ich finde es toll, wenn man sozusagen auf die Ressourcen einer Stadt zurückgreifen kann, ohne große Anstrengung, wenn alles da ist, was man braucht.
Mhm.
Ja, ich mag es aber auch sehr gern, wenn man sich, was weiß ich, entweder in die Jogging-Schuhe stürzt oder aufs Fahrrad. Und ich in 5 Minuten im Grünen, das liebe ich schon sehr.
Das finde ich auch gut. Ich hätte gern ein Häuschen im Grün mit viel Platz bis zum Nachbargrundstück, mitten in Prenzlberg.
Oder ein Häuschen im Grün und direkt neben dran den Baumarkt.
Oder ja, weil das Ding, also ich fände es ab und, bestimmt altersbedingt, ab und zu fände ich es ganz gut, wenn es ein bisschen ruhiger wäre. Aber ich möchte auch nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde fahren, bis du irgendwas unternehmen kannst, weißt du? Also, ja, also falls irgendjemand ein großes Grundstück mitten in Prenzlberg hat, ja, mit viel Garten rumrum, möchte das gern von Apfel und ein Ei vermieten, hallo, hier bin ich. Ich kümmere mich auch um Garten, ja.
Bis 300 Euro warm.
Ja, genau. Dafür kriegst du in Berlin ja nicht mal einen Karton am Stadtrand.
Ja, der ist auch nicht warm.
Nee.
Gut. Jetzt die große Frage aller Fragen. Digital oder analog?
Das ist sehr unspezifisch. Also, arbeiten an sich, alles digital. Ich könnte auf der ganzen Welt arbeiten. Ich bin einsatzfähig. Ich brauche nichts. Ich brauche gar nichts. Wo ich ein Piffke bin, Notizbücher.
Echt?
Ich hasse To-Do-Apps. Ich habe es alles probiert. Ich hasse digitale Mindmaps. Ich hasse alles. Ich kann so nicht arbeiten. Ich habe Notizbücher. Da sammle ich Ideen. Ich habe überall in der Wohnung für alle möglichen Projekte habe ich Notizbücher. Und hier habe ich auch eins dabei. Und wenn ich eine Idee habe, halte ich das fest. Und es gibt noch einen Punkt. Ich hasse E-Books. Wie die Pest. Es tut mir leid, ich hasse E-Books. Ich liebe es, ich liebe die Haptik von einem Buch zu spüren, wenn es spannend ist, dass nicht mehr viel übrig ist. Ich finde es super. Also dem Grunde nach, digital arbeiten, ja, aber es geht nichts über meine Notizbücher und über echte Oldschool-Bücher. Du bist komplett anders, gell?
Also ich bin durch und durch wirklich digital. Bei eigentlich allem, was ich mache. Allerdings gibt es eine Ausnahme, italienische Oldtimer-Hefte.
Ah, gut.
Die habe ich lieber analog.
Das geht sich sonst nicht zusammen, ne? Also das ist irgendwie...
Die gibt es auch digital, aber ist einfach schön, die dann gemütlich auf dem Sofa oder im Bett durchzublättern.
Das kann ich verstehen. So, Jörg, ich habe noch eine ganze Menge Karten auf der Hand.
Ich habe mehr.
Wir machen noch eine Runde.
Also gut.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.